Ja, diese Lieder sind stark. Okay. Und es ist schön, dass Gott sich über uns freut, auch gerade bei diesem Tunnel. Also ich habe das Bedürfnis gehabt, vielen zu sagen, Gott freut sich über dich. Und zwar unabhängig davon, was du fühlst, was du glaubst. Und ich muss von mir sagen, es war ein sehr langer Prozess in meinem Leben, bis ich immer mehr das im Herzen erfassen konnte, dass Gott sich über mich freut. Er kennt mich mit Vornamen, er freut sich über mich. Und auch dann, wenn ich mal grantig bin und auch wenn es mir nicht gut geht, wenn ich enttäuscht bin und wenn ich gar nicht glauben kann, dass er sich freut über mich. Okay, das ist so, das ist also eigentlich unbegreiflich für mich. Aber die Bibel sagt das, okay? Und das ist auch heute für mich ein ziemlich wichtiges Thema. Es geht auch wieder heute um Gottes kraftvolle Gegenwart. Und er ist hier unter uns da. Wir sehen ihn nicht, aber der König des Universums, Gott selbst, ist hier unter uns. Ja, und ich bete auch noch einmal einfach, Gott, ja, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, verdichte dich. Ja, zeige deine Kraft und deine Gegenwart und deine Liebe. Ja, genau. Ja, gestern in der Früh, beim Duschen war das passiert. Ich wusste gar nicht genau, was so jetzt heute das Thema sein würde. Und dann habe ich in mir sehr stark gehört, also nicht akustisch, aber innen drin, diesen Satz, nutze es doch einfach mal, dass Gott da ist. Nutze es oder nutze es aus. Ja, verwende diese Tatsache. Nutze es, also das Wort nutze es war mir sehr wichtig gewesen. Und das werde ich einfach mal jetzt einfach als Thema verwenden. Und ich gehe mal mit euch jetzt zurück in eine uralte Zeit, und zwar als Gott den Garten Eden gestaltete mit vielen bunten Blumen, noch schöner als bei uns im Garten, und mit vielen prächtigen Bäumen und Flüssen und Bächen, da hat Gott das für sich selbst auch so als eine Art Oase erschaffen. Ja. Aber nicht nur der Garten war für ihn wichtig, noch wichtiger war für ihn, er hatte Sehnsucht gehabt, seine Liebe weiterzugeben an Geschöpfe, die so wie wir einfach Gefühle haben und mit denen man sich unterhalten kann. Und zwar, er wollte ebenbürtige Partner haben in gleicher Augenhöhe zu ihm hin. Und so erschuf er Adam und Eva. Und Gott genoss es dann abends, nachdem er viele Aufträge an seine Engel erteilt hatte, wenn es dann ruhiger geworden ist, sich mit Adam und Eva zu unterhalten. Und hier konnte er endlich mal er selbst sein. Er sprach zu ihnen über sich und über seine Gefühle und hatte Gemeinschaft mit ihnen von Angesicht zu Angesicht. Und sie kannten einander. Gott hatte einfach Freude an ihnen und er war ein guter Erzähler. Das war eine schöne Zeit, ja. Und Gott hat die Menschen nicht erschaffen, weil er sie dringend für Arbeit brauchte. Nein, er hat ja genug Engelwesen gehabt, Erzengel Gabriel, Michael und so weiter, die ja viel besser sofort seine Aufträge erledigten als wir manchmal, ja, okay. Und Gott auch braucht dich nicht, vor allem, er braucht dich nicht, aber er will dich. Er hat dich geschaffen, weil du ihm wichtig bist und wertvoll bist. Das können wir oft gar nicht begreifen, aber die Bibel sagt das. Du bist ihm wichtig, weil es dich gibt. Und weil er dich erschaffen hat und weil du sein Kind bist. Jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Kind Gottes. Und die Mädel unter uns, dann denen kann man sagen, du bist eine Prinzessin, eine Tochter des Höchsten. Und für die Burschen gilt Söhne des Höchsten, okay? Da staunst du, gell? Okay. Er liebt uns unabhängig von dem, was wir tun. Das ist auch fast kaum zu begreifen. Und weil du eben als Person gewollt bist, will Gott das heute dir ins Herz schreiben. Jetzt, in diesem Moment, will Gott das dir ins Herz schreiben. Du bist gewollt, unabhängig von dem, was du tust oder nicht tust. Weil es dich gibt, weil er hat wirklich sich gefreut, als du auf diese Erde gekommen bist. Als du gezeugt wurdest, hat er schon eine große Freude gehabt. Und umgekehrt ist es auch genauso. Wie ist unser Verhältnis zu Gott? Brauchen wir ihn, damit er was für uns tut? Oder haben wir Interesse an Gott um seinetwillen? Ja, das ist die Frage, wenn wir so beten, ja? Beten wir auch manchmal, lieber Gott, Gott im Himmel, wie geht's dir eigentlich jetzt so? Was für Gefühle hast du? Ja, wie geht's dir? Oder beten wir, Herr, ich brauche dringend das und das und so weiter. Also, Gott will nicht nur angebettelt werden, damit er etwas für uns tun kann. Er will geliebt sein von uns, um seiner selbst willen. Und es gibt sogar einen, das war in der Reformation formuliert worden, es gibt in England einen sogenannten Westminster-Katechismus. Und da heißt es, das höchste Ziel des Menschen ist, sich an Gott zu erfreuen. Boah, das ist für mich so stark. Als ich das erste Mal gelesen habe, da war ich so ergriffen. Wir denken ja oft, und das ist auch was Wahres, aber das ist das Zweitwichtigste. Wir denken ja oft, Gott hat uns erschaffen, damit wir ein Segen sind für andere Leute, für andere Menschen, damit wir das Evangelium weitersagen. Das ist das Zweite. Aber das Wichtigste ist, Gott hat uns erschaffen, damit wir uns von Anfang des Lebens bis zum Ende unseres Lebens an ihm erfreuen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe lange gebraucht, bis mein Gottesbild sich verändert hat. Durch Erziehung, durch christliche Prägung und so weiter, ja. Okay, es hat viele Jahrzehnte gedauert, bis ich, und ich begreife es auch jetzt noch nicht ganz, und manchmal rutsche ich auch wieder ab, ja, darin, dass ich denke, oh, er will jetzt Leistung haben, er will jetzt, dass ich fromm bin und so weiter, dass ich wieder viel tue. Und ich ertappe mich auch manchmal, dass ich denke, erst bevor ich mit ihm spreche, muss ich erst alle meine Sünden bekennen und so weiter, ja? Das ist all dieses heidnisch-religiöse, okay? Nein, wir sind seine Kinder. Wir sind Kinder und ich habe ja auch Kinder und ich weiß, ich habe mich über meine Kinder gefreut, einfach weil sie da sind. Und Brigitte und ich, wir haben Enkelkinder, wir freuen uns einfach, weil sie da sind. Okay, das ist etwas Zentrales und das will Gott uns heute Nachmittag in unser Herz hineinschreiben. Und dass er uns erschaffen hat, das war für seinen eigenen Genuss, für sein eigenes Vergnügen, für seine eigene Freude. Es gibt einen Psalm, da heißt es, Gott hat sogar die Seeungeheuer erschaffen, um mit ihnen zu spielen, heißt da wortwörtlich. Okay, ja, so ist Gott. Und er hat uns erschaffen, um uns zuzuschauen, wenn wir tanzen oder Fußball spielen oder was Gutes kochen können. Oder wenn wir Geduld haben in der Arbeit, wenn es stressig wird. Er will sich an uns freuen. Du bist seine Freude. Und vielleicht müssen wir das sogar jeden Tag 20 Mal uns sagen, bis wir es verstehen. Und dazu passt jetzt ein schöner Vers, 1. Mose 3, Vers 8, da heißt es, am Abend, als es kühler wurde, hörten Adam und Eva, wie Gott der Herr durch den Garten hin und her ging. Im Hebräischen heißt es sogar, wie Gott im Garten Lust wandelte. Ja. Er hat das genossen. Und dann hat er ihnen gezeigt, hat Gott mal gesagt zu Eva, wie gefällt dir die Blume und so, ja, okay. Oder was denkst du, Adam, über diesen kräftigen Baum dort, okay. Ja, und er genoss sichtlich diesen Garten und die Begegnung mit Adam und Eva. Gott ist ein Genießer, okay. als Vater will er uns als seine Kinder genießen. Und dazu habe ich jetzt heute Nachmittag ein bisschen was gemalt. Und ich muss ehrlich zugeben, es ist nicht ganz theologisch exakt. Also ich weiß nicht, wie Gott ausschaut. Wir wissen es alle nicht. Aber irgendwie, ja, die Eva, ihr seht, sie hat einen schönen Busen dort, nackt, nicht wahr? Eva, sie mit ihren Augen schaut sie zu Gott hin, weil Gott erzählt gerade eine Geschichte. Und hier der Adam, okay, hört auch zu, okay? Ja. Na, ist ja egal jetzt, also wollen wir nicht so genau sein. Was mir einfach wichtig ist, und es kann sein, dass einige nachher mit mir theologisch streiten, ist auch okay, aber wichtig ist, die sitzen auf einer Bank und Gott erzählt und genießt die Gemeinschaft mit Adam und Eva. Er genießt es einfach. Und das Thema ist heute Gottes Gegenwart. Und er zeigt uns sein liebevolles Herz. Ja, und dann kam eben dann doch der Sündenfall und die Trennung. Adam und Eva mussten aus dem Paradies heraus. Und ich frage jetzt, für wen war das schlimmer, die Trennung von Gott? Für Adam und Eva oder für Gott? Ja, also ich, Bruno, ich glaube sogar, das habe ich auch von jemandem, von einem Theologen gehört, ich glaube, für Gott war das noch viel schmerzhafter. Viel, viel schmerzhafter. Er ist ja heilig und in seiner Nähe kann Sünde und kann einfach Hochmut und Stolz nicht existieren. Es war sehr schmerzhaft, dass die Trennung notwendig war. Aber Gott hat schon gleichzeitig im Blick gehabt, eines Tages wird der Sohn Jesus Christus gesandt. Und dann haben wir wieder die gleiche Gemeinschaft im Garten Eden wie dort vor dem Sündenfall. Und bevor dann Jesus gekommen ist, sehen wir auch schon im Alten Testament, wie sehr Gott Sehnsucht gehabt hat nach den Menschen. Er hat es dann so gemacht, er hat dann über Abraham ein neues Volk gegründet, das Volk Israel. Und er wollte diesem Volk gegenüber ein Vater sein und wollte ganz nah enge Gemeinschaft mit dem Volk Israel haben. Und dann hat Gott dem David und dem Salomo, so um 1000 vor Christus, ins Herz gelegt, baut doch mal einen schönen Tempel, wo einfach ihr immer an mich denken könnt. Ja, wenn ihr betet, ihr könnt zum Tempel hingehen und als Begegnungsstätte für Gott. Und jetzt machen wir eine Zeitreise in die Zeit so 950 vor Christus. Der König Salomo hatte also den Tempel erbaut. Und dann gab es eine große Vorbereitung für die Einweihung des Festes. Noch größer, als das bei uns geplant ist, Helmut, jetzt im Juni. Gell? Das war ein riesiges, wisst ihr, wie das da war? 2. Chroniker 5, Vers 12 bis 13. Die Tempelsänger waren vollzählig zugegen. Sie trugen Gewänder aus feinem, weißen Leinen, standen mit ihren Becken, das sind große Becken hier, ja, Percussion, ja, kann man sagen, mit Trommeln, mit Harfen, mit Lauten, standen sie an der Ostseite des Altars. Ihnen zur Seite standen 120 Priester mit Trompeten. Diese, so heißt in der Bibel, diese setzten gleichzeitig mit den Sängern, den Becken und anderen Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten: Der Herr ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Seine Liebe hört niemals auf. Die haben, es war ein mächtiger Chor, ein mächtiges Orchester. Und sie haben bei der Einweihung des Tempels sich gefreut, dass der Tempel fertig ist und dass es hier eine Begegnungsstätte war, wo Gott einfach seine Gegenwart zeigen konnte. Und dann plötzlich geschieht Folgendes im nächsten Vers. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das ganze Haus des Herrn. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht mehr fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. Herrlichkeit des Herrn ist ein zentraler Begriff in der Bibel. Und dieses hebräische Wort bedeutet Schwere, das heißt, Gott kann seine Kraft so zeigen, dass wir gar nicht mehr auf den Füßen stehen können, dass die Knie weich werden, weil er so stark seine Gegenwart verdichtet. Also Herrlichkeit heißt Schwere, Ehre, Würde, Majestät. Du schreibst, merke ich gerade, dann werde ich es ein bisschen langsamer sagen für dich, Babsi. Ja, okay. Schwere, Ehre, Würde, Majestät. Licht, Glanz und Pracht und Herrlichkeit. Boah, das ist das. Und es taucht so oft auf. Es würde es zu weit führen, das alles euch zu zeigen. Ich denke an Jesaja zum Beispiel, der in Kapitel 6 dann merkt, die Engel sagen, die Doxa, also die das Kavod auf Hebräisch, diese Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Die Engel haben es schon gesehen. Und wenn ich in meinen Garten schaue, sehe ich auch schon ein bisschen die Herrlichkeit Gottes. Okay? Ja, und einerseits überfiel jetzt nun alle eine große Ehrfurcht vor Gott, als sie merkten, dass die Priester ihren Dienst nicht mehr tun konnten, weil ihre Knie weich wurden. Einige sind sogar vielleicht umgefallen, weil die Gegenwart Gottes so stark war. Auf der anderen Seite ahnten sie etwas von der Liebe und Güte Gottes. Denn wir lesen dann in 2. Chroniker, Kapitel 7, Vers 3, als die Leute sahen, wie die Herrlichkeit des Herrn sich zeigte, warfen sie sich alle auf die Knie und beugten sich mit dem Gesicht auf das Pflaster nieder und priesen Gott mit den Worten, der Herr ist gut, seine Liebe höret niemals auf. Und Gott, das ist interessant, in einem Kapitel in Vers 16 sagt Gott dann zu Salomo Folgendes. Ich werde freundlich auf jeden Menschen blicken, der hier im Tempel zu mir betet. Dort ist mein ganzes Herz euch zugewandt. Ein Wunderschön, den habe ich mir dick unterstrichen in der Bibel. Ja? Gott sagt hier, dort, wenn jemand Sehnsucht hat nach dem Vater im Himmel, dann sagt Gott, da ist mein ganzes Herz euch zugewandt. Und das ist eben dieses Erste, was eben ich so wichtig finde. Seine Gegenwart zeigt uns sein liebendes Herz. Und der dritte Punkt kann ich schon mal vorweg sagen, vorausschicken derweil. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist, dieses liebende Herz Gottes, das ist für uns die Hauptmotivation, warum wir unser Leben hundertprozentig für ihn hingeben und ihm weihen. Das ist der Hauptgrund. Paulus hat das auch gesagt, Paulus. Die Liebe von Jesus Christus treibt mich an, alles für ihn zu tun. Kann man nachlesen. Und das ist ungeheuer wichtig. Es gibt tausende andere Gründe auch, warum wir Jesus nachfolgen sollen. Aber das liebende Herz eines liebenden Vaters, das motiviert. Das nur schon mal im Voraus, okay. Ja, das Zweite, was mir auch wichtig geworden ist, die Gegenwart von Gott bewirkt dann eben Buße und Umkehr. Eine innere Reinigung, eine Bereitschaft, sich von all den unwichtigen Dingen und Götzen zu trennen und wieder zu einer ungeteilten Hingabe an ihn zurückzukehren. Und ich muss euch sagen, ich leide manchmal, wenn ich sehe, da sind zwei Jugendliche ganz verliebt, sitzen dort und beide haben das Smartphone in der Hand und können nicht mehr miteinander sprechen, ja? Sind nicht mehr fähig zu reden. Bitte, ja? Ja, okay. Ja, auf dem Umweg, ja, okay. Auf dem Umweg. Und ich wollte das nur als Beispiel nennen. Es gibt tausend Dinge, die wir so wichtig finden, die aber dann wichtiger werden können als Gott, ja? Und die innige Beziehung zu ihm behindern. Es gibt sogar auch Untersuchungen zum Thema, ich will es mal auf Deutsch sagen, zum Thema Gesichtsbuch. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist Facebook, okay. Ich habe ja nichts gegen Facebook, aber ich liebe das Facebook, das Glaubensbuch, die Bibel, ja. Facebook ist für mich noch wichtiger als Facebook, okay. Und zwar, es gibt wirklich wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, wenn jemand bis 2 Uhr nachts immer nur beim Computer sitzt, der wird psychisch Probleme bekommen, depressiv, und er wird Schlafstörungen bekommen. Aber es ist eh normal, wenn man so lange Zeit ungesund lebt. Aber es ist sehr gefährlich, wenn man die Dinge übertreibt. Ich habe nichts gegen Facebook, weil einige von euch ja auch das gut auch nutzen können. Aber bitte, wir müssen sehr darauf achten, dass wir das in Grenzen halten. In der Verantwortung vor Gott, der uns lieb hat. Und manchmal dann, glaube ich, dann will er sagen, du lass doch mal jetzt den Computer bitte. Ich bin doch auch da, okay? Und ich habe jetzt seit einigen Wochen mich entschieden, ab 22 Uhr will ich den Computer ausschalten. Ja, es gelingt mir meistens, aber nicht immer, okay? Aber es ist für mich sehr, sehr wichtig. Ihr könnt auch eine andere Regel haben, ihr könnt sagen, na gut, ab 20 Uhr Computer aus. Okay. Das ist eine Sache der Verantwortung vor dem liebevollen Gott selbst. Jetzt noch ganz gerne zu dem dritten. Das war jetzt ein Beispiel für Buße und Umkehr, dass wir, wenn wir die Heiligkeit Gottes erleben und seine Macht und Gegenwart, da sehen wir auch, was eben alles hinderlich ist. Zum Beispiel, wir sind so abgelenkt, es gibt 1000 Konzerte, es gibt so viele Nachrichten weltweit. Man könnte theoretisch bei jedem Thema im Standard oder so noch eigene Kommentare dazu abgeben. Ja, wenn jemand dazu die Berufung von Gott hat, warum nicht? Aber das kann stundenlang mich beschäftigen. Und dann sagt dann der Ehemann auf einmal zu seiner Frau, oh, bist du aber schon ein bisschen älter geworden und so weiter, gell? Ja, weil man eben nur noch solche Dinge im Gehirn hat. Und die Gefahr besteht bei einem Ehepaar, dass dann keine Kinder mehr in die Welt gesetzt werden, weil abends dann eben nur noch der Computer da ist und das Smartphone zwischen der Frau und dem Mann im Bett dann dort liegt. Okay. Das Dritte, was eben so wichtig ist, die Erfahrung der Nähe Gottes bewirkt, dass ich sein liebevolles Herz spüre. Und das motiviert uns, und das ist uns auch so wichtig als Gemeinde, dass wir dann diese Liebe weitergeben. Und wie Helmut schon gesagt hat, wir hatten jetzt auch eine Zeit, so circa ein halbes Jahr, wo wir so eine Sabbatruhe hatten, mit dem Ziel, zum Herzen des Vaters zu kommen, ja? Mit dem Ziel, eine innige Gemeinschaft immer stärker mit Gott zu erleben, um dann Freude zu haben, dass Jesus durch mich etwas tut. Also kein Aktivismus, nicht aus eigener Kraft, sondern dass ich im Frieden des Heiligen Geistes, ja, im Frieden des Heiligen Geistes, dann spüre, was dran ist und frage, was ist dran heute, Jesus? Mit wem willst du eine Begegnung haben heute? Oder wir können auch gemeinsam einiges dann machen. Aber bitte nicht in einem menschlichen Aktivismus, sondern indem wir spüren, der Heilige Geist hat mich erfüllt wie zu Pfingsten. Der Heilige Geist erfüllt mich. Und mit seiner Freude, mit seinem Frieden können wir dann die Liebe weitergeben. Und interessant ist sogar, es gibt eine Erzählung in Lukas 10. Da sehen wir Jesus, der auf diese Erde gekommen ist, um die Gegenwart Gottes zu noch deutlicher zu machen, der beauftragt dann die Jünger, in einer Situation waren das sogar 70 Jünger, und sagt zu ihnen, heilt die Kranken in der Stadt und sagt den Leuten, Gott richtet jetzt seine Herrschaft auf bei euch. Und wir sehen, Jesus hat eben die Sehnsucht des Vaters erfüllt. Gott hat nicht nur im Garten Eden sich erfreut an den Menschen, nicht nur im Tempel, sondern Gott wurde Mensch durch Jesus. Und es gibt einen schönen Vers im Hebräerbrief, da heißt es, wegen der vor ihm liegenden Freude hat Jesus das Kreuz erduldet, weil Jesus hat sich vor allem gefreut darüber, dass er wieder die Menschen, die Geschöpfe Gottes, zurück in den Schoß, in die Nähe Gottes führen würde. Weil er hat sich gefreut, dass es wieder möglich ist, dass der Garten Eden für uns wiederhergestellt wird. Diese enge Gemeinschaft. Darum war Jesus bereit, diesen Horror, dieses Leid alles auf sich zu nehmen. Und dann sehen wir, die Jünger machen das. Und dann heißt es dann dort, und sie kamen mit großer Freude zurück und erzählten, Herr, sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und das kann ich auch bestätigen. Andere haben es auch erlebt. Die Elke hat es auch erlebt. Bei Heilen auf der Straße, nicht wahr, Elke? Es war doch eine große Freude dann immer nachher dann. Wir haben gesehen, wir konnten so viel von Gottes Liebe weitergeben. Wir konnten segnen. Einige wurden geheilt, nicht alle, ja? Das war eine große Freude. Und ich kann euch das versprechen. Wenn wir was gemeinsam machen auf der Straße oder wenn, wie die Babsi sagt, auf einmal eine Gelegenheit sich anbietet, wo ich etwas sagen kann von Jesus, wie viel er mir bedeutet, da entsteht eine Freude des Heiligen Geistes. Und das gönne ich uns allen von ganzem Herzen. Und jetzt komme ich zum Schluss und möchte ganz gerne nochmal zusammenfassen. Die Gegenwart Gottes zeigt uns das liebevolle Herz des Vaters. Und auch seine Gegenwart, wenn er mächtig kommt, ja, bewirkt Buße und Umkehr. Und auch dieses liebevolle Herz Gottes, seine Gegenwart motiviert, Jesus in mir wirken zu lassen. Jesus in mir, er in mir, nicht ohne ihn, er in mir. Und das, finde ich, ist etwas, was mich begeistert, warum ich gerne das weitergesagt habe. Amen.